durch die Feststellungen der Reden.
Durch die Feststellungen der Reden.
Nur
gewiss.
Tantja,
Tantja,
durch die Strecke.
Ja,
die, wenn.
Die Menschen im Allgemeinen,
Asitaha,
nicht gebunden,
Katam,
sie,
Unaha,
immer wieder,
Karama,
fruchtbringende Tätigkeit,
Karoti,
führen aus,
Moitaha,
verwehrt.
Übersetzung. Mein lieber Herr, was du zu deinem unverfälschten Geweihten gesagt hast, ist gewiss sehr verwirrend. Die Verlockungen, die du in den Veden anbietest, sind für reine Geweihte zweifellos nicht geeignet. Die Masse der Menschen, die durch die süßen Worte der Veden gefesselt ist, geht immer wieder fruchtbringenden Tätigkeiten nach, da sie von den Ergebnissen ihrer Werke verwehrt sind. Erläuterung. Srila Narottamdas Thakur, ein großer Acharya der Gaudiya Sampradaya, hat gesagt, dass Menschen, die zu sehr an den fruchtbringenden Werken der Veden haften, nämlich Karmakanda und Jnanakanda, zweifellos dem Untergang geweiht sind. In den Veden gibt es drei Arten von Tätigkeiten, die als Karmakanda, fruchtbringende Tätigkeiten, Jnanakanda, philosophische Forschung, und Upasanakanda, die Verehrung verschiedener Halbgötter, um materielle Vorteile zu bekommen, bekannt sind. Diejenigen, die sich mit Karmakanda und Jnanakanda befassen, sind in dem Sinne verdammt, dass jeder dem Untergang geweiht ist, der durch einen materiellen Körper, durch den Körper eines Halbgottes, eines Königs oder eines niederen Tieres gefangen ist. Denn die Qualen der dreifachen Leiden der materiellen Natur sind für alle die gleichen. Die Kultivierung von Wissen, um seine spirituelle Stellung zu verstehen, ist ebenfalls in gewissem Sinne Zeitverschwendung. Weil das Lebewesen ein ewiges Teil des höchsten Herrn ist, ist es seine sofortige Aufgabe, sich im hingebungsvollen Dienst zu betätigen. Prithu Maharaj sagt daher, dass die Verlockung materieller Segnung eine weitere Falle ist, um das Lebewesen in der materiellen Welt zu verstricken. Er sagt daher zum Herrn offen, dass die Angebote des Herrn, Segnungen in der Form materieller Vorteile anzunehmen, gewiss eine Ursache von Verwirrung seien. Ein reiner Gottgeweihter ist an Bhakti oder Mukti keinesfalls interessiert. Der Herr bietet manchmal neuen Gottgeweihten, die noch nicht verstanden haben, dass materielle Vorteile sie nicht glücklich machen, Segnung an. In Chaitanya Charitamrita sagt der Herr daher, dass ein aufrichtiger Gottgeweihter, der nicht sehr intelligent ist, ihn manchmal um materielle Vorteile bitten mag, dass aber der Herr, weil er allwissend ist, im Allgemeinen solche materiellen Vorteile nicht gewährt, sondern im Gegenteil, alles Materielle, was ein Geweihter genießt, fortnimmt, damit sich der Gottgeweihte letztlich völlig ihm ergeben muss. Mit anderen Worten, das Angebot der Segnung in der Form materiellen Gewinns ist für einen Gottgeweihten niemals glückbringend. Vielleicht solltet ihr Parashiva Prabhu du übersetzt. Vielleicht solltet ihr es hier machen, indem man kann das so öffnen, die Tür. Kann man es zusammenbringen, nicht? Wie, oder? Sag. Ja. Ja. Nee, auf. Und du nochmal in Englisch?
Ja.
Also englische Übersetzung ist da drin. Und vielleicht irgendwo hast du es auch Englisch,
ja,
nochmal.
Ja.
If you understand English, then you also should come there with the English translation and you can
genau.
All translate.
Danke.
Mataji is also can go there.
Nicht unter Ham, den kannst du laut übersetzen nach Herzenslust oder du? Ja. Und? Wie heißt du bitte? Ich kann dich nicht akustisch hören, aber Baba Sindhu, der Ozean der Baba. Mach doch bitte das Fenster denn auch auf. Da haben wir noch so einen angenehmen Durch. Ah, hier ist Gaura Shakti, Hare Krishna.
Soll ich die Tür offen lassen?
Wie bitte?
Ja.
Ja, ja. Eben. Sonst kannst du nämlich nichts hören. Die Wolle ist, ne? Soll ich die Tür offen lassen? Es sei denn, du bist Krishna. Krishna kann nämlich den Inhalt einer Truhe, die verborgen ist, erschlüsseln. Das hat er von seinem Guru Sandipani Muni gelernt. Der guckt in eine zugeschlossene Box und weiß, was drin ist. Es gibt eine Kunst, die kann man lernen. Und jetzt vielleicht noch das Fenster öffnen, dann haben wir es also optimal. Please open the window. Very good. Thank you very much. This will be very cool now. So, und es geht weiter im Text. Also, damit ihr nochmal auf dem Laufenden seid. Ein Nicht-Gottgeweihter, der verwehrt ist, wünscht sich die Ergebnisse von Wissen und von Karma, von fruchtbringenden Tätigkeiten. Bei einem Gottgeweihten hingegen ist es so, dass er sich diese Dinge nicht wünscht, denn das verstrickt einen weiterhin in die materielle Welt, sagt Prabhupada. Man ist weiterhin gebunden. Bei einem Gottgeweihten ist es sogar noch so, nicht nur, dass er sich das nicht wünscht, sondern Krishna nimmt all die Vorteile weg. Alles weg, was er hat, damit der Devotee letztlich sich völlig ihm ergeben kann. Mit anderen Worten, das Angebot von Segnung in der Form maximalen Gewinns ist für einen Gottgeweihten niemals Glück bringend. Die Aussage der Veden, die Erhebung zu den himmlischen Planeten als Gegenleistung für große Opfer anbieten, sind nur verwirrend. Deshalb sagt der Herr in der Bhagavad Gita, 2.52 Yang himang pushpitam vacham pravadant yavipashita. Die weniger intelligenten Menschen, avipashita, die von der blumenreichen Sprache der Veden angezogen sind, beschäftigen sich mit fruchtbringenden Tätigkeiten, um materielle Vorteile zu bekommen. Auf diese Weise fahren sie Leben für Leben in verschiedenen Körperformen fort, sich sehr, sehr schwer abzubemühen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya De Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiva Deva Rama Shiva Guru Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In diesem Vers wird davon gesprochen, auf welch einer Ebene des Vertrauens sich ein Geweihter Krishnas befinden muss, um den Bhakti-Vorgang richtig zu erleben. Jemand, der zweifelt im hingebungsvollen Dienst, wird niemals glücklich sein in seinem spirituellen Leben. Und tatsächlich wird solch ein Zweifler wieder auf den Pfad der sich wiederholenden Geburt und Tode zurückgehen. Nun um, also Zweifel, so sagt man, gibt bei keinem Bemühen glücksbringende Ergebnisse. In der deutschen Sprache haben wir den Ausdruck lähmende Zweifel. Zweifel können also einen Menschen lähmen, handlungsunfähig machen, ihn nicht sich fortbewegen lassen. Wenn jemand Zweifel hat im Krishna-Bewusstsein, kann dieser Mensch niemals glücklich werden in seinen spirituellen Unternehmungen. Solch ein Mensch ist gelähmt in seinem spirituellen Fortschritt. Solch ein Mensch, der Zweifel hat, macht nicht mal mehr überzeugt sein, dass Krishna Gott ist. Ja, lähmende Zweifel im Krishna-Bewusstsein können einen Menschen sogar zweifeln lassen, dass er ewige Seele ist. Lähmende Zweifel können einen Menschen dazu führen, Haushälter zu werden. Lähmende Zweifel können einen Haushälter dazu führen, seiner Frau zu entsagen und zu versuchen, so ein Gnom zu werden. Lähmende Zweifel können einen Sannyasi dafür führen, sich lange Poster anzuschauen, die man sich nicht anschaut im spirituellen Leben. Lähmende Zweifel, versteht ihr? Das ist, Zweifel sind sehr heavy im spirituellen Leben. Die können einen Menschen dazu bringen, dass er letztendlich nicht seinen Platz im Leben findet. Yes. Place im Leben. Er wandert wie ein Geist herum, ohne sich mit irgendetwas zu identifizieren. Und er wird niemals den Enthusiasmus aufbringen können. Hare Krishna Maharaj, welcome! Das Postprogramm ist auch eingetroffen. Willkommen! I shall speak in the sweet German language, which is unknown to you. If you would like to listen to an English translation, that is done in this room. Yes, you can reach this room by coming this side, coming the other side, yes. Herr Maharaj, ein Ehrensitz, genau. Wohlfühlt. I'm sorry. Yeah, I can't understand you acoustically.
So many people here. Maybe the German speakers come here.
No, they are much more. We're still in the minority. Keep on distributing books. It might change. So please sit down, Maharaj. We are very happy that you have come. In den Schriften, in der Bhagavad Gita 4,40, wird gesagt, was solch einem zweifelnden Menschen widerfährt auf seinem spirituellen Weg. Agyascha Shradhanascha Sangshayatma Vinashyati, Vinashyati heißt zerstören. Natyam Lokus Dino Paro, Nasukam, Nasukam heißt kein Fun, kein Glück. Sangshayatmana, doch unwissende und zweifelnde Menschen, die die offenbarten Schriften anzweifeln, erreichen nicht Gottbewusstsein. Sie fallen herunter. Für die zweifelnde Seele gibt es kein Glück, weder in dieser Welt noch in der nächsten. Um Krishna-Bewusstsein auszuführen, müssen wir uns von Zweifeln befreien und eine Eigenschaft entwickeln, die im Sanskrit als Nishchaya bezeichnet wird. Nishchaya heißt Confidence. Confidence in Deutsch übersetzt heißt so viel wie Zuversicht. Oder man könnte auch sagen, ein Wort, was mir besser gefällt, innere Sicherheit. Nishchaya, das trifft dieses Wort setzt noch eine andere Nuance. Zuversicht bedeutet so ein bisschen Optimisten, hoffnungsvoll, confident ist auch, also so eine, ist sehr schwierig, so Worte aus einer Sprache in die andere wirklich zu übertragen, weil es sehr feine Nuancen gibt in den unterschiedlichen Sprachen. Also Zuversicht und innere Sicherheit, das ist so, was die Eigenschaft ist, die ein Devotee entwickeln muss. Zum Beispiel muss man zuversichtlich sein, dass man es schaffen kann, in diesem Leben frei zu werden von materiellen Wünschen. Ein Devotee, der nicht diese Zuversicht entwickelt und die weiterhin so Zweifel hat, oh, werde ich schaffen? Oh, lamentier, lamentier, klag, 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 heul, 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 unsicher, unsicher, unsicher. Versteht ihr? Ich glaube, ich brauche es nicht deutlicher zu machen. Solch ein Mensch wird große Schwierigkeiten haben im spirituellen Leben. Ja, er wird von Lähmung letztendlich befallen werden. Nun, lasst uns deswegen ein bisschen die Natur von Zweifeln analysieren und die Natur von Zuversicht. Die materielle, die Seele, sorry, ist voller Sat, voller Chit und voller Ananda. Chit heißt Wissen. Nur jemand, der unwissend ist, kann seine Zuversicht und seinen Enthusiasmus verlieren. Jemand, der voller Wissen ist, weiß, alles ist schon in Ordnung. Ich bin ein Kind der Ewigkeit. Ich bin bereits eine ewige spirituelle Seele. Ich brauche das nicht zu erreichen. Nicht? Wir sind bereits Teile Gottes. Das ist nicht, was wir tun müssen, ist, nicht etwas zu erreichen, sondern etwas wegzunehmen. Nämlich die Unwissenheit, die uns schon seit unvordenklichen Zeiten gefangen hält, die muss weggenommen werden. Chaitanya Mahaprabhu gibt das Beispiel von einem Spiegel, der von einer Dreck, von einer Staubkruste bedeckt ist. Diese Staubkruste muss weggenommen werden. Chaitundaru Panamajanam. Durch das Chanten der heiligen Namen wird dieser Staub weggenommen. Dieser Staub, was ist das ganz konkret? Das sind Wünsche, die nichts mit Krishna zu tun haben. Durch das Chanten der heiligen Namen kann dieser Staub mit Sicherheit entfernt werden. Und diese Unwissenheit, die die Seele bedeckt, sodass sie Zweifel hat, diese Unwissenheit kann auch durch die vedischen Schriften beseitigt werden. Ich möchte ganz kurz darüber jetzt gerade mal sprechen. Ich sagte eben, Krishna-Bewusstsein wird nicht erreicht, sondern Unwissenheit wird weggenommen. Und manche von euch haben aufgehorcht, die mit diesem Konzept sich noch nicht so auseinandergesetzt haben. Was? Natürlich muss man, steht sehr oft in der Sanskrit-Literatur, Labhya. Labhya heißt, der Zustand des spirituellen Lebens wird erreicht. Aber hier wird, ich möchte heute einen Schwerpunkt setzen, der ein bisschen anders ist. Krishna-Bewusstsein ist bereits da. Das ist der Punkt. Denn um zuversichtlich zu sein und eine innere Sicherheit zu haben, müssen wir das verstehen und darüber meditieren. Im Chaitanya Charitamrita heißt es, die bedingte Seele kann nicht das Krishna-Bewusstsein durch eigene Bemühungen entwickeln. Durch die grundlose Barmherzigkeit hat Krishna die vedische Literatur zusammengefasst und auch die Puranas. Die vedische Literatur gibt Informationen über die ewige Beziehung des Lebewesens mit Krishna, was Samanda genannt wird. Wenn das Lebewesen zurückkehrt zum Herrn, wird das Prayojana genannt. Hingebungsvolles Dienen oder sinnbefriedigende Tätigkeit für die Befriedigung des Herrn, nicht Sinnbefriedigung für einen selber, sondern Sinnenaktivität für die Befriedigung des Herrn, das wird Avideya genannt, weil man so seine ursprüngliche Liebe zu Krishna entwickelt, die das Ziel des Lebens ist. Dieses Ziel des Lebens ist das höchste Interesse von jedem von uns und der größte Reichtum. So kann man die Ebene des transzendentalen Hingebungsvolles des zum Herrn bekommen. So, die Hingebung, die vedische Schrift hilft uns, unser Krishna-Bewusstsein zu erreichen, indem sie uns drei Dinge lernt. Prayoga, Sambandha, das heißt unsere ewige Beziehung zum Herrn, Avideya, das heißt solche Tätigkeiten, die förderlich sind, und Prayojana, Aktivitäten, die über Liebe zu Krishna gehen. So, um diese vedische Schrift zu studieren, müssen wir zwei Arten von Zuversicht haben. Und da sind wir wieder von Zuversicht. Wenn du die Vedas liest und du hast keine Zuversicht und du hast kein Vertrauen, dann wird es dir unmöglich sein, hieraus etwas zu machen. Du musst Vertrauen haben in die höchste Persönlichkeit Gottes und Vertrauen in deinen spirituellen Meister. Der spirituelle Meister hilft einem Schüler aus der vedischen Schrift die unglaublichen, die Wahrheiten zu extrahieren. Wir sind in einem Restaurant und ich möchte jetzt mal, weil ich sehe, dass viele von euch sich nicht richtig konzentrieren und dem Thema nicht zuhören, weil es so philosophisch heute Morgen zugeht. Ich will jetzt mal ein bisschen in die Verständnisebene meiner Zuhörer eindringen, sodass jeder weiß, wovon wir reden. Wir sind in einem Restaurant. In einem Restaurant wird Käse gemacht zum Käse-Sachi herzustellen. Was man da macht, ist, man tut Milch und in der Milch dann kann man zwei verschiedene Sachen machen. Nämlich eine Zitrone ausquetschen und dann wird sich da der Käse lumpen. Klumpen, nicht klumpen. Oder man kann das quirlen. Man kann die Milch quirlen und auf dieser, oder kirnen, sagt man in Bauernsprache, Bauerndeutsch, und auf diese Weise Butter gewinnen. So, um aus den vedischen Schriften die spirituellen Wahrheiten herauszubekommen, muss man sie kirnen. So, sonst bleiben die vedischen Schriften ein Buch mit sieben Siegeln. Wie man die vedischen Schriften kirnt, ist, indem man von einem spirituellen Meister hört, der uns unterweist, und indem man Vertrauen hat zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Nicht? Wenn ihr Milch gewinnen wollt in Indien, nehmt ihr euch diese Milch und man holt so einen Stab da rein und dann kehrt man die und dann trennt sich die Butter aus der Milch von dem Whey, sagt man so, von der Molke. In Deutschland hat man diese nicht ganz Molke. Es trennt sich irgendwie daraus und dann von Buttermilch. Wenn ihr in Vrindavan geht und ihr seid durstig, dann müsst ihr nur einfach an die Tür und der Fritschbach klopfen. Und dann werden sie euch überall diese Buttermilch geben. Nicht mit Gurkopal, aber hat Bagur Gopal bekannt unter manchen Rishpasis, dass er ungeheure Mengen von Rotis und Buttermilch verdrücken konnte. Weißt du noch? Die haben sich so gefreut über ihn, weil er hat nicht aufgehört. So findet ihr überall, über ganz Vrindavan, das ist die Speise der Rishpasis, Rotis mit dieser Buttermilch. Da kann man von leben, da braucht man nichts mehr. Sollte man eigentlich mal hier einführen, das ist wirklich interessant. Die Speise. So die vedische Literatur, wenn du da die Butter oder die Creme, die Essenz raushaben willst, dann brauchst du einen Guru. Das ist der Kirnstab sozusagen. Prabhupada Scott, Bruder Puri Maharaj, den wir oft fragen, hatte in einem, der, wie nach, sagt man, der hatte am Prabhupads Verscheidungstag einmal eine Lecture gegeben und da hatte er den Reichtum der vedischen Schrift mit einem Ozean aus Milch verglichen und Srila Prabhupada hatte er gesagt, ihm ist es gelungen, aus diesem Ozean der Milch die Essenz herauszukirnen, zu quirlen. Schweiz sagen wir manchmal unter den Devotis den Nektar quirlen. Nicht? Das heißt, was sie damit meinen, ist, sie sprechen untereinander über Krishna Katha und so wird der Nektar aus den Schriften herausgezogen. Wenn du aber nicht mehr zuversichtlich bist und kein Vertrauen hast in deinen Guru und in Krishna, dann kann dieser Punkt nicht funktionieren. Du kannst nicht den Nektar quirlen aus den vedischen Schriften. Du kannst nicht die Butter gewinnen. Mit anderen Worten, du ziehst keinen Nutzen daraus. Deswegen, wenn wir die vedischen Schriften lesen, was wir sehr oft tun, ist, wir bringen zunächst einmal unsere Ehrbietungen dem spirituellen Meister dar. Hare Krishna, so wie Gadatha eben. Und willkommen. Und auf diese Art und Weise können wir den Nutzen ziehen aus den Vedas. Macht das mal, wenn ihr, bevor ihr lest, bringt eure Pranam-Mantras zu Sri Vishnupad da, wenn ihr seine Schüler seid. Bringt eure Pranam-Mantra zu dem spirituellen Meister da, den ihr habt. Dann werdet ihr sehen, dass ihr plötzlich aus den Vedas eine Buttercreme-gewinnende Erfahrung machst. Aber ohne das ist es manchmal sehr schwierig, die Essenz herauszugewinnen. Ich kenne das, wenn man liest und man kriegt einfach nichts aus den Schriften raus. Wie das wird gesagt, man muss tief eintauchen und nicht oberflächlich sein beim Lesen. Es ist so, wenn man oberflächlich in einen Ozean reingeht, kriegt man nur die Fische. Wenn man mal tief eintaucht, kriegt man die Juwelen, die sich am Ufer, am Boden des Ozeans befinden. So, um tief einzutauchen in die vedischen Schriften, brauchen wir einen spirituellen Meister und festes Vertrauen in die höchste Persönlichkeit Gottes. Sonst geht es nicht. Konfidenz, Zuversicht. So, in Srila Madhvacharya hat die vedischen hat eine schöne Analogie erzählt, die uns sagen kann, wieso wir zuversichtlich in den vedischen Schriften sein sollen. Für unsere Gäste, die gerade noch dazugekommen sind, wir tun heute Zuversicht diskutieren als das Gegenteil von Zweifel. Denn Zweifel, so haben wir gehört aus der Bhagavad Gita, kann uns nicht helfen auf unserem spirituellen Weg. Wir müssen zuversichtlich mit Zuversicht gehen. Und jetzt haben wir bisher diskutiert, dass wir Zuversicht haben müssen in unseren spirituellen Meister, in die höchste Persönlichkeit Gottes und in die vedischen Schriften. Und ich möchte jetzt analysieren, wieso es wichtig ist, in die vedischen Schriften Zuversicht zu haben. Ich will es aber mit einem einfachen Beispiel machen, so dass jeder folgen kann. Die Analogie, die gegeben wird, ist, dass wir alle Ahnen sind. Wir sind hopelessly in need. Wir sind Bedürftige. Wir müssen ein bisschen haben, sonst können wir nicht in unserem spirituellen Leben voranschreiten. Und wie soll ich mich ausdrücken? Wir werden verglichen mit einem Menschen, der in der Fremde ist und als er zurückkommt, erfährt, dass seine Eltern gestorben sind. Er weiß, seine Eltern haben einen Riesenschatz, aber er weiß nicht wo. Und so geht er zu einem Astrologe namens Savagya, heißt er. Dieser Astrologe sagt ihm, du musst unter dem Hause suchen. Die haben den Schatz unter dem Hause begraben. Aha, sagt der Mann. Aber wenn du suchst, komm von Osten, nicht von den drei anderen Himmelsrichtungen. Der Mann folgt diesem Rat und kann den Schatz heben. Genauso ist es in unserem spirituellen Leben. Wir können von den vedischen Schriften, die den Savakya, den Astrologen, repräsentieren, das Wissen erhalten, wie wir den Schatz des Lebens erfahren können, nämlich Krishna-Bewusstsein. Nicht? Und hier wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig, warum das, sehr klar, warum der spirituelle Meister so absolut wichtig ist in unserem spirituellen Leben. Er kann uns nämlich konkret die Direktion, die Anweisungen der vedischen Schriften also geben. Nicht? Wie, genau wie ein Astrologe. Ein Astrologe hat einmal Wissen, er macht, hat zwei Funktionen. Hat einmal Wissen von diesen Konstellationen der Sterne und dann kennt er aber auch ein bisschen über die Person. Ein guter Astrologe fragt, er guckt sich den Mensch an und sieht so den Charakter des Menschen in den Augen. Und er macht dieses Wissen, was er aus den Schriften hat, sehr, sehr persönlich. Ein guter Astrologe ist auch immer ein guter Psychologe. Wusstet ihr das? Wenn der nämlich einfach so, oh ja, da steht das und das in den Büchern und hat keine Ahnung, wer da ist, wer da vor ihm sitzt, dann kann er dem das nicht vermitteln. Und dann kann er dem auch nicht, kann er das auch nicht so treffen, dann gibt es manchmal auch verschiedene Möglichkeiten. Ja. So, die vedischen Schriften müssen also zusammen mit einem spirituellen Meister gegeben werden. Letztendlich müssen wir wissen, dass das spirituelle Thema immer unverständlich für uns bleibt. Da habe ich auch einen fantastischen Vers aus dem Mahabharata. Achintya Kaluye Bhava heißt es dort. Die Stufe von Achintya kann nicht durch Argumente erlangt werden. Das, was Achintya ist, unverständlich ist, ist das, was sich jenseits der 24 Elemente des der materiellen Natur befindet. Materielles Wissen befindet sich in dem, wie soll ich mich ausdrücken, in dem Bereich, dem Feld der 24 Elemente, nicht? Und ist deswegen vorstellbar. Materielles Wissen, so heißt es in den Schriften, ist vorstellbar, das heißt, es entsteht im Geist. Gadara zum Beispiel kann Vorträge geben, ich habe es selber erlebt an der Berliner Universität, wo sehr viel, sagen wir mal, Analyse, empirisches Wissen gegeben wird mit den 24 Elementen, wird darum hantiert, dass es nur so ein Feuerwerk gibt. Und materielles Wissen, so wird gesagt, ist so, dass man das entsteht im materiellen Tätigkeitsfeld der 24 Elemente. Deswegen kann es durch Vorstellungskraft entstehen. Spirituelles Wissen ist anders. Es befindet sich außerhalb dieses Feldes der 24 Elemente und kann deswegen nicht durch Vorstellungskraft entstehen. Es kann nicht kommen, das spirituelle Wissen. Es kann nur kommen, wenn man in richtiger Haltung die vedischen Schriften liest unter der Anleitung eines spirituellen Meisters und dieses Wissen dann plötzlich in einem erblüht durch Verwirklichung. Wisst ihr, als Sanatana Goswami die vedischen Schriften gehört hat, was er da sagte? Nun, sagte er zu Chaitanya Mahaprabhu, bitte, du hast mir so viel Wissen gegeben, nun sorge dafür, dass es in mir erblüht, indem du mit deinen Lotus-Stoppelas, deinen Lotusfüßen, auf meinen Kopf, also die auf meinen Kopf tust. Etwas Ähnliches finden wir im Leben von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Er war ein unglaublicher Gelehrter, schon als Achtjähriger konnte er große Teile der vedischen Schriften per Herz, also bei Herz, auswendig sagt man, rezitieren. Als er predigen wollte, ist er zu Gurkha Shodas Babaji gegangen und hat sich darum gebeten, dass er ihm die Lotusfüße auf den Kopf hält. Gurgushonas Babaji hat das nie jemandem erlaubt zuvor. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ist die einzige Person. Manchmal hat er sich die Lotusfüße umwickelt mit Staub, weil wenn er manchmal vertieft war in Schänden, kamen skrupellose Menschen und haben sich die Lotusfüße auf den Kopf gesetzt. Skrupellos. Aber bei Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat er es durchaus getan. Dieses, versteht ihr, vedisches Wissen oder Wissen ist nicht etwas, was wir mit unserem Gehirnski entwickeln können. Das geht nicht mit dem Gehirnski, sondern muss in unserem Herzen zum Erblühen gebracht werden. Sonst ist es nicht möglich, dass wir es verstehen. Trotzdem müssen wir natürlich Vertrauen haben ins spirituelle Wissen, nicht mehr der Vedas. Was sind die 10 Punkte der vedischen Schriften, in die wir Vertrauen haben? Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Denn ich weiß es auch nicht auswendig. Der erste Punkt ist, das sind die Dasamulas, die 10 Lehren von Chaitanya Mahaprabhu, die ihr jetzt hört. Es wird wieder für euch eine intellektuelle Anstrengung sein, aufmerksam zu bleiben, weil es schwierig ist. Die Vedas, zuerst einmal hat Chaitanya Mahaprabhu 10 Punkte gelehrt, in die wir Zuversicht haben sollen. Der erste Punkt ist, die Vedas sind die Autorität. Warum? Weil es um Wissen geht, was sich jenseits der materiellen Natur befindet. Und die vedischen Schriften als einzige Autorität geeignet, uns dieses Wissen zugänglich zu machen. Und was, über was sprechen die Vedas? Sie sagen, Hari, der Allmächtige, ist einer ohne eine Sekunde. Ohne eine zweite. Without a second, nicht eine Sekunde. Ohne einen zweiten. Also es gibt nur einen Gott. Ja, aber gestern haben wir in einem Kloster übernachtet. Da wurde auch darauf Wert gelegt, das zu etablieren. Es gibt nur einen Gott, das ist bestimmt, das ist in den Vedas auch so, wird es auch so gesehen. Und der heißt Hari. Derjenige, der uns von Ehren befreit. Zum Beispiel Hari, Hari, Nama, Krishnaya, Adavaya, Nama. Da hat Mahaprabhu, das hat er auch gesungen. Nun, der zweite Punkt, der gelehrt wird in den Vedas, ist, er hat unbegrenzte Energie. Eine davon manifestiert diese materielle Welt. Der dritte Punkt ist, Krishna ist ein Ozean von Rasa. Das ist die transzendentale Wohlgeschmack, der sich gibt in einer Beziehung. Ich habe ein fantastisches Zitat aus dem 1966, den 66ern, wo Prabhupada gepreacht hat, hat er gesagt, bist du enttäuscht in deiner Beziehung zu deiner Frau? Come on! Liebe mich! Krishna spricht. Bist du enttäuscht in deiner Beziehung zu deinem Meister? Come on! Hab mich als vollkommenen Meister. Bist du enttäuscht in deiner Beziehung zum Sohn? Come on, hab mich als Sohn. Dann sagt Prabhupada, beim Sohn ist es nämlich so, dass man bestimmte Erwartungen in ihn setzt und er sie nicht einhält. Wie zum Beispiel wir haben nicht die Erwartungen unserer Eltern erfüllt. Ich müsste heute ein Manager sein. Was für Quatsch. Totale Täuschen bin ich in den Augen. Muss meine Eltern erfahren, lernen, dass sie Krishna als ihren Sohn machen. Das ist die beste Lösung. So, er ist ein Ozean von Rasa. Mit anderen Worten, alle Lebewesen können mit Krishna eine Beziehung aufnehmen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Rupa Goswami, der die Lehre Mahaprabhus systematisiert hat, in Bhakti Rasamrita Sindhu, fängt sein sein Werk an, indem er Ehrbietung zu Akila, nicht Akila Dara, sondern Akila Rasamrita Sindhu gibt. Krishna, der, mit dem er eine unbegrenzte Anzahl von transzendentalen Beziehungen entwickeln kann. Die Seele ist wie Vimanaṃsa oder sein getrenntes, von ihm getrenntes Teil. Eine andere Lehre. Dann weiter, gewisse Seelen, jetzt könnt ihr aufpassen, was jetzt euch betrifft, sind vertieft oder sind festgehalten durch Prakriti, seine illusionierende Energie. Nächster Punkt, gewisse Seelen sind befreit von dem Griff der Prakriti. Der nächste Punkt, alle spirituellen und materiellen Ereignisse sind Veda, Aveda, Prakash von Hari, dem allmächtigen Herrn. Das heißt, zur gleichen Zeit eins mit ihm und verschieden von dem Herrn. Alles, was ihr seht, ist eins mit Krishna und doch verschieden. Nächster Punkt. Bhakti, hingebungsvolles Dienen, ist das einzige Mittel, durch das man das letztendliche Ziel des spirituellen Daseins erlangt. Und nächster Punkt. Prema oder reine Liebe zu Krishna ist das letztendliche Objekt des spirituellen Daseins. Nicht wenn wir diese vedischen Schriften studieren, können wir Wissen erlangen. Und auf der Grundlage dieses Wissens nur ist es für uns möglich, zuversichtlich unser hingebungsvolles Dienen zu praktizieren. Wir sind auf einem Weg, der sehr schwierig ist. Diesen Weg, der uns aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt führt. Narada Muni sagt, dass diese materielle Welt ist ein dunkler Bereich. Ja. Und wir sind durch ein ganz kleines Loch in diesen dunklen Bereich hineingefallen. Wir müssen dieses Loch wieder finden, um herauszukommen. Ihr könnt euch das vorstellen mit unserer schmerzhaften Geburt, die wir alle erfahren haben. Wir sind durch eine kleine Öffnung in dem Leib unserer Mutter in diese Welt gestoßen worden. So sind auch wir durch eine kleine Öffnung in die Prakriti geführt worden. Zum Schein, wie die Babys das immer zeigen. Jetzt müssen wir diese Öffnung wiederfinden, mit auf dem Pfad des spirituellen Lebens wieder herauszukommen. Da müssen wir Konfidenz haben, Zuversicht. Dieses Konfidenz beruht auf den vedischen Schriften. Und diese vedischen Schriften, wie soll ich mich ausdrücken, werden uns gelehrt von einem echten spirituellen Meister, mit der Hilfe des spirituellen Meisters. Und ja, wir müssen Vertrauen haben. Hare Krishna. Das ist, was ich heute über Zuversicht zu sagen habe. Ihr werdet froh sein zu hören. Dies war meine erste Vorlesung, also es geht noch besser, über dieses Thema. Ich habe lange daran gearbeitet, weil ich gebeten wurde, ein Seminar zu halten. Und ich habe dieses Thema dann wirklich. So seid zuversichtlich. Ihr werdet es schaffen. Die Acharyas geben uns diese Zuversicht wieder. Euer spiritueller Meister gibt euch diese Zuversicht. Aber wir müssen die Grundlage der vedischen Schriften haben. Sonst werden wir auf dem Weg einfach verirren. Wie es hier heißt, die bedingte Seele kann nicht ihr Krishna-Bewusstsein durch eigene Kraft wieder erwecken. Wir brauchen die vedischen Schriften. Sonst geht es nicht. Deswegen hat Prabhupada uns so angeleitet, immer in den Schriften zu lesen. Manchmal ist es sehr schwierig, ich weiß, zur Sommerzeit jetzt zum Beispiel, wenn der Körper so schwer und müde sich anfühlt. Es ist ja eine Ausnahme. Gewöhnlich unnormaler Sommer, insofern als dass es heiß ist. Ich meine, es ist schwierig, wenn wir so miteinander Schwierigkeiten haben und oder wenn wir von den verschiedenen Situationen des Lebens nicht. Da muss man aber eines tun, da muss man sich erinnern an das, was man liest. Vielen Devotis schlage ich im Augenblick vor, das, was ich auch aufmache, ein Inspirationsbuch zu führen. Dass man ein Buch hat, in dem man die Zitate, die einen besonders inspirieren, aufschreibt und dann ab und an mal rumblättert. Dann hat man mit ein, zwei, drei Seiten, die man sich da angeschaut hat, gleich sehr viel Sicht aus den vedischen Schriften. Manchmal ist es nämlich knüppelhart, wenn man zu den Manus kommt und ihre Söhne und Töchter. Dann kommen diese langen Zahlen, die man sich so und so nicht erinnern kann. Und so weiter. Und dann ist es manchmal schwierig, daraus direkt eine Inspiration zu ziehen für uns. Diese Passagen, diese Trockenpassagen, wenn man so will, haben ihren Sinn. Aber der ist nur in einem größeren Kontext zu verstehen. Der Sinn ist zum Beispiel, dass Sukadev Goswami, sein Schüler Parikshit Maharaj, ganz am Ende erzählt er nochmal über Dynastien. Kurz bevor er seinen Körper aufgibt, und man denkt, was sollen das jetzt wieder, die ganzen Namen und so. Was belastet er ihn jetzt mit Namen? Aber, wisst ihr warum? Der Grund ist, dass jetzt Parikshit Maharaj bald seinen Körper aufgeben muss. Und falls jetzt Parikshit noch irgendwelche Anhaftung hat an seine Familie oder seine Dynastie oder sein Königreich, macht Sukadev Goswami diesen Punkt nochmal klar. Weißt du, es gab vor dir schon viele Dynastien und sie alle sind vergangen. Halte nichts fest, es gibt nichts festzuhalten in dieser Welt. Und ein anderer Punkt, den Sukadev Goswami am Ende noch einmal macht. Falls Parikshit noch eine leise Anhaftung an den Körper hat und somit im falschen Ego lebt, ich bin der und der Kaiser der Welt, wie kann ich alles jetzt aufgeben? Das ist übrigens sehr, sehr interessant, das nennt man in der modernen Sprache Sterbebegleitung. Wenn der Sterbende noch irgendwelche Anhaftung hat, kann er nicht weggehen. Familienangehörigen zum Beispiel dürfen nicht weinen, wenn einer stirbt, weil der Sterbende dieses Weinen und diese Klagen wie ein Trommelpaukenspiel hört. Bang, 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 bang. Und das macht ihn fast verrückt. Wie kann ich jetzt gehen? Oder wäre total, nicht? Könnte ich das vielleicht gut vorstellen. Deswegen nicht weinen. Sukadev Goswami spricht also ganz zum Schluss noch einmal über die letzte Anhaftung, dieses falsche Ego, ich bin der Körper. Und er sagt, gib diese tierische Vorstellung auf, du bist tierisch, sagt die Animalistic Conception. Kann das falsche Ego. Sukadev Goswami predigt unglaublich, wenn man das, ich habe gerade ein Seminar für die Non-Devotee-Zuhörer entwickelt, heißt die letzte Lektion, wo ich vorher sage, ich übernehme keine Garantie für das, was jetzt passieren wird. Sie haben noch Möglichkeiten, das Seminar zu verlassen. Ich werde nämlich über den Tod sprechen. Und dazu werde ich jetzt das Licht ausmachen und alle dir sehr zeigen. Und jeder kann noch rausgehen und dann geht's los. Ihr wisst, in dem dunklen Raum hört man einen Kinderchor. Ach, du lieber Augustin, Augustin, ganz freundlich, Augustin, ach, du lieber Augustin, die Trompete die ganze Zeit. Plötzlich hört die Trompete auf, der Kinderchor hört auf und jemand sagt, alles ist hin. Und dann ist ein Bild eines Toten auf der Leinwand. Und in dem Sinne habe ich mich dann sehr genau mit der, wie Sukadev Goswami zu Parikshit predigt, der ja kurz vor dem Tod steht. Was sagt er ihm in diesem Augenblick? Und wie nicht und dann Siddhartha Maharaj bringt sehr nice die Kommentare von den verschiedenen Acharyas dann rein, kann man das sehr gut verstehen. So, seid zuversichtlich, Nishchaya, confident, ihr könnt das Ziel schaffen, mit der Landkarte der vedischen Schriften und, ja, als Urteilmeister, und Krishna ist ja da, Krishna will mehr, dass ihr zurückkommt, als ihr es jemals wollen könnt. So, und hiermit sind wir an ein Ende gekommen, an ein vorläufiges Ende meiner Vorlesung. Sind noch irgendwelche Fragen zu diesen sehr nice Themen? Morgen, wenn ihr morgen noch kommen könnt, das wäre sehr nice, werde ich das dritte, nämlich werde ich über Geduld sprechen. Das ist nämlich das Schwierigste. Ich wollte Geduld über, wie man geduldig im Geist werden kann.
So, wir haben gerade über die Wichtigkeit der Beziehung zum spirituellen Meister und dazu gehört auch Dienst. Von Dienst haben wir nichts gehört, aber was ich fragen will ist, was bedeutet es Dienst zum spirituellen Meister? Weil oft ist es so, dass die Bodhis, die denken, oder sagen wir so, der spirituelle Meister, der ist einfach physisch an einem bestimmten Ort. So, es ist einfach nur für manche Schüler möglich, dem spirituellen Meister direkt Dienst darzustellen. Was ist mit den anderen? Kannst du den spirituellen Meister überhaupt dienen?
Es gibt zwei Arten von Dienst, wie wir, das wird nichts Neues sein, also der gegenüber der Vabhu, der persönlichen Form. Und es wird erwähnt, dass das eine sehr wichtige Art von Dienst ist. Wenn wir also die Möglichkeit haben, sollten wir das unbedingt tun. Und wir sollten dem spirituellen Meister verschiedene Annehmlichkeiten schaffen. Ich würde sehr gerne darüber, kannst du mal in meinen Shastra weggehen und das Bhagavatam in einem raus. Und da gibt es Unterweisung diesbezüglich. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir ihm persönlich dienen. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, sollten wir es unbedingt machen, weil dadurch kriegen wir so eine Beziehung zu ihm als, sagen wir mal, als Person. Dieser persönliche Aspekt wird sehr klar. Es wird richtig gesagt, man soll ihm helfen in Sachen des Essens, Schlafens, man soll das Bett anrichten und so weiter und so fort. Guru-Seva, hier. 7:37. Sehr interessant, wir hören das nämlich nicht so oft und ich habe das noch nicht. Also ich sage euch, schreibt euch, wenn euch was auffällt, so Notizen auf, wo was ist, sonst findet man das nicht so leicht. Es sind sehr, sehr wichtige, sehr nektarhafte Sachen, werden hier rauskommen. Guru Shushushaya Bhaktya. Man muss einen echten spirituellen Meister annehmen und ihm mit großer Hingabe und Vertrauen Dienst darbringen. Was immer man in seinem Besitz hat, sollte man dem spirituellen Meister offerieren und in der Gemeinschaft weiter. Es geht dann weiter, ich will mal hier jetzt ein paar Erläuterungen gucken, wenn das wirklich aufgeht. Die Worte Guru Shushushaya bedeuten, dass man persönlich dem spirituellen Meister dienen soll, indem man ihm körperliche Annehmlichkeiten bereitet und indem man ihm hilft beim Baden, beim Anziehen, beim Schlafen, also das heißt jetzt, dass man ihm die Sachen hinlegt, beim Baden, beim Anziehen, beim Schlafen, beim Essen und so weiter. Man nennt dies Guru Shushushanam. Ein Schüler soll dem spirituellen Meister als unterwürfiger Diener dienen. Und was immer er in seinen Besitztümern hat, sollte er dem spirituellen Meister widmen. Pranaya Atya Diyavacha. Jeder hat sein Leben, sein Reichtum, seine Intelligenz und seine Worte. Und all dies sollte der höchsten Persönlichkeit Gottes durch das Medium des spirituellen Meisters dargebracht werden. Was dabei passiert bei diesem persönlichen Dienst, das wird hier später dann gesagt, auf diese Weise wird man nur frei von den 6 Wellen des materiellen Daseins. Was sind die 6 Wellen? Lust, Zorn, Hunger, Hunger, Durst und Geburt und Tod. Dieser Dienst ist sehr, sehr wichtig, der persönliche Dienst. Wir müssen deswegen sehr daran arbeiten, eine persönliche Beziehung zu kriegen. Nun ist es nicht möglich, wie Ramabriya sagt, immer den spirituellen Meister persönlich zu dienen. Das ist nicht möglich, weil wir nicht immer an dem Ort sein können, wo er ist. Deswegen sollten wir unser Dienst verlagern auf die Vani. Vani ist die Unterweisung des spirituellen Meisters. In der Abwesenheit des spirituellen Meisters, und damit ist nicht nur gemeint, wenn er den Planet verlassen hat, sondern auch so, sollten die Vani, die Unterweisung, das sein, was uns führt in jeder Lebenslage. Was sagt Prabhupada dazu? Wie in dem Gebet, was wir singen. Ich möchte, dass mein Bewusstsein geläutert wird durch die Worte, die den Lotuslippen des Götter-Meisters entströmen. Das ist eine sehr nice Übung, die man machen kann, wenn man so durchs Leben geht. Wie würde Prabhupada das jetzt sehen? Wie würde Prabhupada das jetzt sagen? Wie kann man jetzt handeln? Manchmal als Prediger kriegt man eine Frage. Und wenn man dann meditiert, was habe ich da neulich doch gehört? Prabhupada hat doch hier gesagt, Demut, das ist jetzt mein neues Schlagwort, Demut und Duldsamkeit heilt die Krankheit der wiederholten Geburt und Tode. Finde ich total toll, inspiriert mich total. So sollte man meditieren über die Worte des spirituellen Meisters und dann diesen Worten dienen. Nicht? Das heißt, dass man diese sich anwendet in seinem Leben. Aber lasst uns nicht den anderen Vapu unterschätzen. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit Sri Vishnupad über dieses Thema, weil ist Prabhupada schon so lange nicht mehr physisch auf dem Planeten. Das ist, man muss da wirklich sich anstrengen und sich über den spirituellen Meister immer bewusst sein. Und ich weiß, das Handy. Und dann haben wir so über verschiedene Philosophien gesprochen in unserer Bewegung. Und eine Philosophie sagt, es ist eigentlich nicht so wichtig, dass man Prabhupada getrunken hat und gedient hat. Die Hauptsache, man hat die Unterweisung verstanden. Das ist zum Beispiel meine Philosophie auch. Weil ich habe Prabhupada 6-mal getroffen und habe mir das jetzt aufgeschrieben und gehe da immer rum hin und über 6-mal. Ihr seid so glücklich. Überhaupt keine Ahnung. Also, vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht, wenn man ihn so oft sieht, den spirituellen Meister, wird man gleichgültig. Das haben wir auch gesehen bei den Gottbrüdern, dass manche hatten so vertraute Gemeinschaft und sind jetzt auch nicht mehr so dabei. Das ist schwierig. Also, so, jedenfalls hat Vishnupad gemeint, ich kann dem nicht zustimmen. Es ist ganz wichtig für mich gewesen, Prabhupada zu treffen und ihm persönlich zu dienen. Zu kochen. Zu tippen, Bücher. Es ist ganz, ganz wichtig. Denn sehen wir, solange wir die Möglichkeit haben, einen persönlichen Dienst und eine persönliche, you know, mit was zu kommen, hier habe ich ein Pfirsich organisieren können, nicht, und so weiter. So entwickeln wir eine persönliche Beziehung. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann wird man auch dann Leichtigkeit haben, sagen wir mal, die Unterweisung des Bürgermeisters zu befolgen. Und natürlich, Dienst heißt es, das heißt es nicht, dass wir jetzt alle uns in den Auto rennen und nach Abenteuer fahren, wo unser Bürgermeister vielleicht gerade sind. Und wir wischen und packen die Dusche an Swami und wir bringen Erdbeeren, jeder hat eine Schale voll Erdbeeren und er wird da mit Geschenken umrahmt, über die er nicht mehr weggucken kann, weil wir alle plötzlich die Idee haben, persönlichen Dienst zu tun. Es muss natürlich sein, dass es auch hilft. Dienst heißt, du hast das Interesse des Meisters in Augen, nicht dein Interesse. Ich muss jetzt mal was Persönliches tun. Und dann das Beste ist, wir gehen zu Kashiraj oder zu den verschiedenen Servants hin und fragen, was ist da irgendetwas, was man machen kann. Nicht, sonst sind plötzlich 50 Devotees vor der Tür des Förderers, aber stell dir das mal vor, das geht auch nicht. Wir müssen da praktisch sein. Ja.
So, wenn man Dienst in ISKCON verrichtet, wenn man einfach in Mission in ISKCON dient oder im Tempel Dienst macht oder kommt oder die Ladies verehrt oder Samtan wirklich oder ist das auch persönlicher Dienst oder ist das persönlicher Dienst?
Es gibt auch zwei, Ramapriya Prabhu, es gibt zwei Arten des Dienstes zum Spiritual Meister. Die sind beide persönlich. Vapu und Vani. Das sind beides persönliche Dienste. Aber ich denke, was ich hier sehr Wert legen möchte, auf dieses Wort Guru Shushushaya, im Bhagavatam, was schon heißt persönliche Dienste. Dienste zur Vapu. Jetzt ist es klar, die Vani sind auch persönliche Dienste. Und zwei Aspekte von persönlichen Diensten. Ich kann also meinem Spiritermeister dienen, indem ich den Unterweisungen folge, die er mir gegeben hat, beziehungsweise die gegeben werden durch das Arrangement, was er gegeben hat, dieser Tempelpräsident, die einzelnen Department Leaders, die Sankirtan Leader. Im Tempel haben wir unsere verschiedenen Departments. Das ist alles persönlicher Dienst, das ist nicht unpersönlich. Wir sollten aber auch, solange wir die Vapu haben, diese persönlichen Dienste tun. Kleider waschen und so weiter. Da müssen wir intelligent sein. Der Spiritual Meister wird das immer ablehnen. Ja, geh einfach aufs Sankirtan, wird er sagen. Aber nach den Shastra, das ist seine Idee, das sagt er jetzt. Aber nach den Shastras ist es gut, diese, sagen wir mal, auch andere Dienste zu tun. Steht hier so. Bhagavatam. Sei es nur ein Sonnenschirm halten in Mayapur oder. Ich habe für Prabhupada Koffer getragen und das hat mich unglaublich inspiriert. Alle Devotees haben Prabhupada am Flughafen empfangen und ich habe gedacht, da kann man ja nichts sehen und überhaupt, ich mache jetzt was für Prabhupada und trage ihm seine Koffer und bin, wo die Koffer alle rauskommen und habe diese, ich habe noch nie so schwere Koffer getragen, weil da waren Prabhupadas Kukka war da drin. Die Sanskrit-Kommentare der Acharyas, die benutzt er 6 verschiedene Kommentare. Und wenn er sein Bhaktivedanta Purport machte, das ist also eine wissenschaftliche Angelegenheit, so schwer. Und dann war da so ein Volkswagen-Bulli, haben wir damals gesagt, den Kopf einfach reingetragen daran. Und dann kamen die Sanyasis natürlich und die Missis. Wir wollen alle mit Prabhupada zum Tempel fahren und ich war da drin. Ich bin Prabhupadas autorisierter, abgestempelter Kofferträger hier. Ich muss auch mit Anweisung. Das war meine Anweisung. Ich habe einen sehr persönlichen Austausch mit Bauarbeit gehabt, den ich, das war einer meiner 6 Juwelen, den ich so erinnere, wenn ich mit dem Bauarbeit erinnere. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Arashi.
Du hast ja vorhin gesprochen, dass man demütig sein sollte, zuversichtlich sein sollte.
Confident, ja.
Dass man es in diesem Leben schafft.
Oh ja.
Und nicht so lamentiert oder zweifelt. Aber dann hören wir auch manchmal von großen Vaishnavas, die sagen, ach, ich werde erst in 10 Millionen Leben zurück zu Krishna. Aber man sieht trotzdem in ihrem Verhalten,
diese Zuversicht,
dass sie total enthusiastisch sind.
Ja.
Kannst du da
den Unterschied gleich nochmal erklären? Ja, ja. All diese, sehr, sehr subtil sind diese Sachen. Wir hören von Murari, was Murari Gupta oder wer, der von Mahaprabhu verstoßen wurde, weil er von Mayavadis hörte. Oder Mukunda. Mukunda. Er ging zu den Mayavadis und wurde von Mahaprabhu verstoßen und kam dann, also wurde gesagt, den will ich nicht sehen. Und dann wartete Mukunda sehr, sehr lange vor der Tür, um eine Audienz von Mahaprabhu zu haben. Und Mahaprabhu war noch in seiner Stimmung der Abweisung und schickte jemand raus. Sah Mukunda erst nach einigen Millionen von Geburten wird er mein Darshan wieder haben. Mukunda jubelte, ja, juhu, da habe ich eine Chance. Nicht? Und so weiter. Das ist für uns vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar. Einige Millionen Jahre. Ich weiß nicht, mir ist es neulich so gegangen. Da hatte Vishnupad gesagt, also jeder, der Prasadam isst, er hätte da ein Zitat drauf gespürt, jeder, der Prasadam isst, nach spätestens 700 Geburten geht er zurück nach Hause, zurück zu Krishna. Ich war sofort sehr hoffnungsvoll irgendwie. Ja, irgendwie eine Chance habe ich auch. Also sofort, einfach, das ist einfach so, einfach diese Möglichkeit, zurück zu Krishna zu gehen, ist so fantastisch. Dass der Devotee da sehr, das begeistert ihn einfach. Wie geht dir das Beispiel, wenn du hörst, spätestens nach 700 Geburten, da denkt man doch, also gut, nichts kann ich, also, ist es in Ordnung, ist es nicht so? Wie geht's euch, wenn ihr was, das ist doch, begeistert einen doch, oder? Gerada? Ja. Also man muss da vielleicht noch nachdenken drüber. No. Zu Krishna zu gehen ist so Nektar haben. Unsere ursprüngliche Beziehung mit Krishna wieder zu entdecken ist so, das ist einfach ekstatisch. So, für solche Devotees, die begeistert werden über diese Möglichkeit, da ist Krishna, sagte sofort, ja, Mukunda hat er sofort reingeworfen. Was? Der ist dann zufrieden mit diesem, erst nach einigen Millionen. So ist es so, man muss diese Zuversicht haben und dann macht Krishna den Rest. Und deswegen, Prabhupada hatte gesagt, wir sollten in diesem Leben, das war so sein Motto, in diesem Leben diese Angelegenheit beenden. Und er hat uns ermutigt in dieser Hinsicht. Einmal hatte dann ein Devotee gesagt, ja, aber ich werde noch viele Male bestimmt geboren werden zum Nutzen der blinden Seele und so. Dann Prabhupada dann gesagt, du sollst nicht mehr in diesem Leben zurückgehen. Das ist das Besondere an Srila Prabhupada. Sagen wir mal, in unser ISKCON wird manchmal so in den Grundfesten erschüttert, wenn zum Beispiel, es kommt vor, dass Philosophien gepredigt werden, sehr intellektuell zum Teil, die doch anders sind, als wie Prabhupada es gesagt hat, und die doch Prabhupada dann versuchen zu interpretieren, und, oder es wird fremdgegangen, zu Deutsch gesagt, man denkt hier und da, und dann gibt es große Diskussionen natürlich in der Bewegung. Das Besondere ist an Srila Prabhupada, seine Vermittlung ist einfach, dass er uns etwas gegeben hat, was wirklich einmalig ist, was nie zuvor in dieser Weise so gegeben wurde und auch nicht wiederholt werden kann. Er hat uns diese bestimmte Möglichkeit gegeben, in diesem Leben zurück zu Krishna zu gehen. Und viele Schüler oder viele haben das erlebt. Also ich kann mich erinnern, kurz bevor Srila Prabhupada uns verlassen hatte, hat die Tochter von einem Freund, Kuticha heißt dieser Freund, ich kannte die Tochter auch, so eine kleine Tochter, 8 Jahre vielleicht, kann mich nicht so genau erinnern, wie alt sie war, hatte in Vrindavan so im Papierkorb gestöbert und weggeworfene Medizin gefunden und hatte das aus irgendeinem Grund gegessen. Vielleicht dachte sie, das wären Bonbons oder so, nicht? Und war dann gestorben. Und Prabhupada wurde gefragt und hat gesagt, ja, sie ist ganz sicher zurück zu Krishna gegangen. Sie ist in der ISKCON geboren worden. Und ja. Und so gibt es viele Devotees auch in unserer Bewegung. Das ist zum Beispiel, als Indra Dyumna Maharaj zu Prabhupada sein Tribut gesprochen hatte, 1993 oder 94, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wann waren wir in Vrindavan, Prabhupada? 94. Da hat er gesagt, was ihn so begeistert an der ISKCON und am Prabhupadas Vermächtnis, war, dass er tatsächlich gesehen hat, wie diese Schülerin aus Russland so, ja, so eine Mataji, wie Matajis nun mal sind, herzensgut, gute Geschöpfe, aber, you know, modernes Leben, nicht wie, also die ist, dass die zurückgegangen ist zu Krishna, er war dabei, das hat ihn total überzeugt, nicht, dass, Magala, als wir da waren, ist das geschehen, ich habe ihn nur gesehen, wie am Radakund total auf und ab gegangen ist, wie ein Löwe sah aus. Also er war sehr innerlich sehr bewegt von dem Verscheiden seiner Schülerin, dass die jetzt zurück zu Krishna ist, hat ihn unglaublich bewegt. Und das war sein Tribut am Prabhupada, am Verscheidungstag hat er darüber gesprochen. Das ist also mit der ISKCON und mit der Lehre und dem Ganzen, was man so hat, einfach, wieso sollte man das nicht aussehen, man so zurück zu Krishna geht. Das ist so unglaublich. Im Bhagavatam heißt jetzt, zu diesem Thema heißt es, wenn ein Devotee weiß, dass Sinnbefriedigung nicht das die Essenz des Lebens ist, aber trotzdem noch angehaftet ist daran. Vielleicht geht es euch manchmal so, nicht, dass man noch angehaftet ist an bestimmte Formen der Sinnbefriedigung. Sollte man nicht verdrießlich sein, sondern zuversichtlich. Warum zuversichtlich? Weil, wenn man einfach weiter über Krishna hört, wird man diese Spuren vergehen, an dieser Anhaftung werden vergehen und man ist dann nur noch angehaftet an ihm. Mit diesem Zitat möchte ich gerne enden. Alles Gute für euch und vielleicht sollten wir, wo noch alle da sind, ganz kurz sagen, um 11 Uhr treffen wir uns auf der Domplatte, heißt es hier. Also das ist vor dem Dom. Wir haben 2 verschiedene Programme. Eins macht Dandatrik und Bhakta Tobias. Die machen schöne Musik auf der Domplatte mit so Piano, Synthesizer und Gitarre. Und wir werden dann die Stadtreinigung vornehmen, dass wir mit großer Enthusiasmus durch die Fußgängerzone gehen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass ihr euch bemüht, pünktlich zu sein. Und das heißt vielleicht, ich weiß nicht, wann das heißt dann, wie losgeht, wie lange geht man von, oder geht, wenn nicht, fährt man von hier, bis man geparkt? 10:30 Uhr. 10:30 Uhr, alle, oh, da sagen wir lieber 10 Uhr. Für die
Parkplätze.
10
Uhr.
Was?
Parkplätze ist auch schwierig.
Ja, Parkplätze. 10 Uhr. Ja.
Ist vielleicht auch eine gute Idee, wenn man mit der S-Bahn fährt. Das sind nur 2 oder 3 Stationen direkt zum Dom.
Really? Wie lange?
3 Stationen, dann
Minuten.
Ja, das ist vielleicht eine interessante Idee. Und bitte nehmt alle eure Kartels mit, dass man das auch hören kann mit dem Kirtan. Nicht? Und die Medanga. Und ein Megafon haben wir auch dabei. Da wollen wir mal sehen. Wir werden noch Fähnchen hoffentlich kriegen. Ja, dass wir es auch optisch was hergibt. Es wäre gut, wenn wir Vortänzer hätten. So war es bei Mahaprabhus. Ich kann manchmal vortanzen, aber nicht für die ganze Strecke, weil mich dann die Puste verlässt. Ich brauche ein paar Vortänzer. Dominik, du kannst gut vortanzen. Ja, dann. Und Damodar ist auch da. Sehr gut. Wir waren den Damodar als Pantomime für die. Für den Kirtan, dass wir manchmal, wenn wir stehen bleiben, dachte ich, dass wir so eine kleine Kundgebung machen, dass Damodar dann, dass sich wahre Menschen Trauben bilden, ne? Die sich dann auf die Schulter klappen. Ich will sehen, ich will sehen. Ich schau schon für dich. Nein, nein. Gut. Srila Prabhupada ki.